Hey, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe Nummer 63 von
Jung und
ja. Mein lieber Wolfgang, ist schon wieder eine Weile her, oder?
Alter, ich glaube ein Vierteljahr mindestens, seit wir aufgenommen haben.
Mindestens, oder? Ja. Ich habe das Gefühl, es war noch länger her.
War es nicht im Februar?
Ich weiß gar nicht, ich habe einfach nur die Nummer mir angeguckt, aber ich kann dir gar nicht. Nee, war der Jahresrückblick, oder?
Kann sein, ja.
Dann ist ja fast ein halbes Jahr her.
Ja, ihr Lieben, ihr seht, wir sind wie immer top vorbereitet in diese Sendung gegangen.
Ja, aber wir beide haben gedacht, hey, ich meine, wir müssen ja ab und zu mal dieses Format wieder machen. Und jetzt war gerade die Campix und da ist das ein gutes Format, um das einfach mal zu reflektieren. Also gerade die Veranstaltung, alles, was so drumrum war, was vielleicht so Eindrücke waren. Ich habe ja in der letzten Zeit, in den letzten Wochen jetzt auch eine Menge gelesen, was andere Leute geschrieben haben. Ich habe natürlich als Veranstalter immer so einen eigenen Blick auf die Themen und in manchen Bereichen unterscheidet sich der Blick auch sehr stark von dem Teilnehmerblick. Aber dennoch bin ich ja immer jemand, der gerne reflektiert und nicht für sich jetzt einfach nur in Wayne vielleicht irgendwie rumsabbelt und irgendwie mit sich selbst redet, sondern ich habe gedacht, oder wir beide haben gedacht, weil ja du, Wolfgang, ja auch so lieb warst und moderiert hast, dass wir einfach mal unsere Perspektiven austauschen für die Campix, die in diesem Jahr gelaufen ist. Und ich glaube, die waren nicht nur für mich irgendwie anders, weil ich glaube, dass in dieser Welt da draußen, gerade was Search anbelangt oder überhaupt was Inhalte anbelangt, unglaublich viel passiert. Sehr viele Leute sind ja vielleicht ein bisschen lost, würde ich mal sagen. Also nicht lost, also die Themen, die sie bis jetzt beackert haben, die beackern sie auch weiter und die sind da sicherlich Experten in ihrem Bereich, aber wo das alles hingeht und was die Suchmaschinen oder andere Plattformen jetzt mit den Inhalten machen, ich glaube, da sind, wenn man jetzt so 1, 2, 3 Jahre in die Zukunft guckt und Geschäftsmodelle hinterfragt, sind einige Leute doch schon ein bisschen, na, lost, sagen wir mal nicht lost, sondern verunsichert, was da kommen kann, weil ja, viele erzählen von Disruption und reden aber auch von sich, weil die Disruption kann ja ganz schnell die Standbeine dir weghauen, die man selbst hat. Und ja, das einfach mal mit dir zu reflektieren, finde ich sehr spannend. Mhm. Sag doch einfach mal grundsätzlich, also du hast ja 3 Tage jetzt miterlebt, die ICANN und die Campix. Wie war so dein Gesamtgefühl von den Leuten, die da waren? Aufruhr, Unsicherheit, viele Fragen, wie ist es auf, also beide Seiten vielleicht, also so wie du dich fühlst und wie du die Teilnehmer wahrgenommen hast.
Also ich würde tatsächlich am liebsten erstmal mit der ICANN anfangen.
Ja, mach doch.
Weil ich hatte ja 2 verschiedene Rollen. Das heißt, auf der ICANN war ich ja Speaker, aber im letzten Slot war also sozusagen den ganzen Tag ganz normaler Teilnehmer und habe mir ich habe alle Vorträge, also jeden Slot besucht vorher, habe keine Pause gemacht oder so und habe das sehr genossen, muss ich sagen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt einfach schon, wir reden einfach mal wüst durcheinander, wir haben ja eh wie immer kein Skript, ja, dann muss ich sagen, die ICANN hat mir eigentlich ganz viel von dem gegeben, was ich früher bei der Campix bekommen habe. Und was ich persönlich, und ich sag's jetzt auch nochmal, ich habe es im Vorgespräch dir eben schon gesagt, damit das wirklich auch richtig eingeordnet wird, ich habe ja eine sehr spezielle Perspektive als Moderator, der in einem Raum gefangen ist. Ich grüße alle meine Moderationskollegen, die da waren, ja, also Klaus und ich weiß nicht, wer noch alles gegenüber waren und so weiter. Alle Moderatoren wissen das ja, man ist dann mehr oder weniger den Tag oder wie ich dann 2 Tage in dem Universum gefangen. Das heißt, über die Campix an sich kann ich zwar ein paar Dinge erzählen, aber gar nicht so viel aus der Perspektive Besucher. Aber von der ICANN kann ich relativ viel erzählen. Und ich muss sagen, die ICANN, da war es sozusagen ambivalent. Am Anfang habe ich gedacht, och, ich habe nicht so viel erwartet, relativ kleines Format, relativ wenig Leute, ja. Und ich bin bewusst in Slots gegangen von Leuten, die ich nicht kannte. Das würde ich sowieso grundsätzlich jedem empfehlen. Also auch, ich meine, man hat ja als Speaker, auch ich, habe so ein paar Leute, die wirklich wie so eine Art Fangemeinde dabei sind. Das ist wunderschön, wenn man weiß, diese Leute vertrauen einem und die geben einem auch ein gutes Gefühl. Aber es ist natürlich auch als Speaker schöner, wenn du ganz viele neue Leute mit deinem Thema erreichst, wenn du dafür brennst. Also mein Purpose ist ja Storytelling und ich möchte ja, dass viele Menschen gutes Storytelling machen. Deswegen ist es aus der Perspektive gut. Und für dich als Besucher und für mich als Besucher bei der ICANN war es einfach so, dass ich mir ganz viele neue Perspektiven abgeholt habe und ich war, also am Ende von der ICANN war ich total glücklich. Ich war total happy mit dem Tag. Ich fand ihn mega, ich fand die Menge der Menschen überschaubar. Ich fand das alles schön handelbar, die zwei Räume. Das hat alles technisch gut funktioniert und es waren vor allen Dingen grandiose Vorträge. Also muss ich wirklich sagen, hätte ich bei weitem nicht erwartet, dass ich mit so vielen Impulsen aus dem Tag rausgehe. Und wenn du magst, kann ich dir ja mal ein paar sagen, die ich besucht habe.
Ja, leg los.
Zum Beispiel, also der Vortrag 1, in dem ich war, war Sarah Jasmin Hennessen. Mhm. Guter Content, der von selbst entsteht, Fragezeichen. Und die hat mal dieses Automatisierungspferd durch den Raum geführt, ja, und hat mal Automatisierung versus KI oder mit KI. Und was mir an dem Vortrag so super gut gefallen hat, ist, dass solche Vorträge ja normalerweise sehr KI- und techniklastig sind und lange über Make diskutiert wird oder Prozesse diskutiert werden. Das hat sie nicht gemacht. Sie hat fertige Lösungen gezeigt, aber sie hat immer wieder auch richtig geile, generische Fragen gestellt. Also beispielsweise, hast du dir mal überlegt, wie viel Zeit investierst du täglich in repetitive Aufgaben und was kannst du eigentlich wirklich besser machen? Und nur dann, wenn du das Gefühl hast, an der Stelle kann ich wirklich auch einen Hebel ansetzen, solltest du dir überhaupt über Automatisierung und KI Gedanken machen. Ja? Und nicht einfach wild rum Tools probieren, wenn du nachher gar keinen echten Anwendungscase hast. Ja? Also sie hat gesagt, Automatisierung ist kein shiny new toy. Und das fand ich richtig geil. Ja? Ja. Und das hat sie auch im Vortrag cool gemacht. Außerdem muss ich sagen, du merkst natürlich als alternder Speaker, merkst du, dass die nachwachsenden Speaker-Generationen wirklich gut sind. Also das muss ich sagen. Das ist ein anderes Niveau als vor 15 Jahren, als Menschen auf die Bühne kamen. Gefühlt sind die Leute, ich weiß jetzt ehrlicherweise bei Sarah Jasmin nicht, wie viel Speakings sie schon hatte. Und ich habe sie noch nie gesehen. Und vielleicht ist sie auch schon sehr renommiert und erfahren, aber sie hat das einfach grandios gemacht. Tonalität, Spielen mit dem Publikum, Folientiming, zwischendurch Aktionen reingebracht, flog mal ein Flieger durch den Raum und solche Sachen, ja. Richtig, richtig cooler Vortrag und der hat mich schon ganz schön angefixt, mich jetzt auch mal mit dem Automatisierungstool zu beschäftigen, Make, und ja, also das hat war schon ein Volltreffer. Und das ging dann direkt weiter mit dem Georg Neumann.
Aber jetzt nur mal kurz eine Entscheidung. Ich meine, gerade in dem Bereich ist ja jetzt hast du diesen einen Vortrag gesehen, willst dich jetzt mit Make beschäftigen. Jetzt gibt es ja noch dieses N8N. Ich glaube, das ist ja so eine, zumindest bei mir ist es so, so eine Weichenstellung. Okay, ja, ich bin auch an diesem Level, wo ich da einsteigen will und überlege mir jetzt, ja, was nehme ich denn jetzt? Also es scheinen ja die beiden Platzhirsche zu sein und ich glaube, man lernt das eine oder das andere.
Richtig.
Und will nicht genau erstmal in eine Sackgasse gehen. Wie entscheidest du das jetzt irgendwie?
Genau die Frage kam im Vortrag und das, auch das hat mir sehr gut an Sarah Jasmin gefallen, dass sie ein klares Statement abgegeben hat mit Begründung. Also sie hat nicht rumgeeiert.
Ja, ihr Statement?
Sag ich dir gleich. Es wäre ja okay gewesen, an der Stelle zu sagen, du, das hängt von deinem Anwendungsfall ab. Ja, die einen mögen das, die anderen mögen das. Sie hat gesagt, es gibt N8N, dann gibt es Make und dann gab es noch ein drittes, was in der Verlosung war, wo andere Leute gesagt haben, das nutze ich aber auch. So, und der Punkt war, dass sie gesagt hat, okay, N8N und das andere, was mir jetzt entfallen ist, sind Tools, die du installierst, also Programme, die du installierst. Mhm. Und Make ist browserbasiert. Das war das Entscheidungskriterium für uns, zu sagen, für sie in ihrer Company, das einzusetzen. Sie hat gesagt, es gibt marginale Unterschiede, das hängt immer von dir selbst ab. Aber sie hat dann ganz klar gesagt, ihr Tool der Wahl ist Make, weil es auch visuell gut und ansprechend ist. Und sie hat ja dann Prozesse gezeigt. Mhm. Und auch das wäre normal der Punkt gewesen, wo ich synaptisch ausgestiegen wäre, weil ich bin ja ein Mensch, der eher so die Gefühlsgeschichte und Tonalität und so. Aber das war einfach toll gemacht. Sie hat ganz klar einen Prozess an die Wand geworfen, hat relativ einfach die Trigger gezeigt und was sie damit macht. Und vor allen Dingen, und das meinte ich eben, hat sie erklärt, warum sie das macht. Und ich kann es ja nochmal, wenn dich das interessiert, ganz kurz erklären. Sie hat gesagt, wie lief ein Redaktionsmeeting mit, ich will jetzt nicht mehr lügen, ich glaube 15 Leuten oder 12 Leuten, also mit vielen Redakteuren, wie lief das vor 2 Jahren ab? Welche zeitlichen Ressourcen haben wir gebraucht? Wie ist es konkret abgelaufen? Wir haben uns um 10 Uhr getroffen, wir haben ein Briefing gemacht, wir haben Themen ausgewählt, und so hat sie das seziert und hat gesagt, okay, 2 Stunden mit 10 Leuten, sagen wir jetzt mal. Ja? Liebe Sarah Jasmin, wenn du es hörst, ich habe es vergessen, wie viele es waren, sorry. Es waren viele Leute. So. Aber es geht ja auch ums Prinzip. Und dann hat sie gesagt, okay, und jetzt haben wir hier überlegt, was können wir jetzt mit Automatisierung und KI besser machen? Also die Redakteure sind in das Meeting gegangen und hatten Ideen. Und dann haben die gemeinsam diese Ideen validiert. Jetzt haben sie die KI angesetzt in ChatGPT und haben einen Rechercheauftrag platziert und haben gesagt, du gibst uns jetzt zu jedem dieser Topics, Keywords und so weiter reingegeben, gibst du uns am Dienstag um 9 Uhr, gibst du uns eine Liste mit Themen. So, das heißt, die Redakteure sollten schon keine Themen mehr mitbringen, sondern es ging darum zu überlegen, passt das zu uns oder nicht. Genau, also ganz grob gesagt. Und dann haben die sich zusammengesetzt und haben sie 15 Minuten die Themen aussortiert, die gut sind und die nicht so gut sind, also die ganz schlechten raus. Die anderen liefen dann in den Make-Prozess, wo es dann darum ging, okay, jetzt haben wir im Prinzip erstmal nur eine Headline und eine Liste, wir wollen aber nicht in Trello, also die beteiligten Tools waren Make, Trello und ChatGPT. Und die haben dann gesagt, ich will jetzt für jedes Thema, das wir ausgewählt haben in der Sitzung, möchte ich eine eigene Trello-Karte in so einem Stack haben. Und das hat sie als Prozess an die Wand geworfen, hat gesagt, wie sie es machen und hat dann sozusagen minutiös aufgedröselt, okay, es ist jetzt 10.15 Uhr, wir gehen jetzt alle mal in die Kaffeeküche für 10 Minuten, während der Automatisierungsprozess läuft. Hat sie dann auch erklärt, so ganz handsome, erwartet nicht, dass ihr auf den Knopf drückt und es ist fertig, das dauert einen Moment. In unserem Fall bei der Menge Artikel und so weiter dauert das irgendwie 15 Minuten. Das heißt, diese 15 Minuten verbringen wir kreativ nochmal in der Kaffeeküche, sprechen über die Themen, sind aber ganz entspannt, kommen zurück und haben ein fertiges Trello-Board, wo die Themen drinstehen. Und dann ging es nochmal drum, sozusagen wurde nochmal ein bisschen mehr validiert, um es kürzer zu machen jetzt. Dann ging es nochmal zurück zur KI, die dann eine Themenrecherche gemacht hat und schon sozusagen den Content vorproduziert hat. Dann ging es nochmal zurück in die Redaktionssitzung. Dann wurde das nochmal angeguckt und dann gab es noch ein Agent, auch ein KI-Agent von, also KI, ChatGPT. Und das hat dann sozusagen eine Veredelung vorgenommen. Und dann ging der Artikel zum Redakteur zur finalen Freigabe oder nochmal Überarbeitung. Aber der Unterschied war eben, und das fand ich so gut, vorher 2 Stunden mit 10 Mann, jetzt effektive Arbeitszeit 40 Minuten plus 10 Minuten Kaffeeküche. Ergebnisse annähernd die gleichen. Sie hat auch gesagt, okay, du liegst nie bei 100%, wie wenn du es persönlich mit Menschen nur machst. Aber teilweise liegst du drüber, teilweise drunter, aber es ist sehr, sehr nah dran im Gesamtprozess. Und es macht uns sehr viel flexibler, schneller, besser. Und das fand ich halt total gut.
Hat sie auch was dazu gesagt? Also für mich ist immer so, die Hürde gibt ja in diesen Prozessen und Automatisierung immer so diesen, also einmal die Sache, wo du es persönlich für dich ausbrütest oder mit einer Gruppe ausbrütest. Und dann gibt es diesen Switch, wenn diese Themen dann wirklich diese Schwelle überschreiten, online zu gehen. Das heißt, irgendwann dockst du ja einen Zugang an, eine API an und irgendwann wird es ja nicht nur ein theoretisches Gerede, sondern endet in einem praktischen Vorgang, der darin mündet, dass irgendwas auf deiner Seite erscheint vielleicht. Dieses Übermitteln von Zugangsdaten, von ja, Insights irgendwie, hat sie da was zu gesagt? Also bei mir ist es immer so, bei mir gehen Alarmglocken an, wo, wenn ich sage, ey, ich habe jetzt da irgendeine Engine, den ich jetzt Zugangsdaten gebe, das ist ja bei diesen AI-Agenten genau dasselbe. Ich tue mich schon schwer damit, irgendwie dem so zu vertrauen, dass ich dem jetzt wie die jetzt meinetwegen die Zugangsdaten für die Campings geben würde oder so.
Also ich muss gestehen, entweder hat sie es nicht gesagt oder ich habe es vergessen. Ich weiß nicht,
aber wie ist es bei dir? Hast du schon mal diese Prozesse so gemacht? Hast du auch diese Schwelle gehabt, wo du gesagt hast, oh nee, dem gebe ich jetzt meine Zugangsdaten nicht?
Ja, habe ich. Und wir haben tatsächlich auch ein Tool, ein Veröffentlichungstool in der Agentur, wo alle Zugänge dran sind. Also, und ich gestehe dazu, ich sage das ja auch gerne, ich weiß nicht, ich möchte jetzt ungern hier Werbung machen, aber Kunden und so fragen mich natürlich, und bei uns bekommt ja jeder Kunde die Info, dass tatsächlich ein indisches Startup von vor 5 Jahren oder so, so lange begleiten wir die auch schon und die uns. Ja, das ist so in der Art, was gab es denn da vorher noch? Buffer oder wie das heißt, so Social Media Verteilungstool, ne? Also richtig, richtig gut. Und da haben wir unsere ganzen Zugänge drin. Das wissen die Kunden aber auch, weil ja, irgendwann muss ja die Hosen runterlassen. Aber es ist natürlich klar, die Leute haben theoretisch Zugang zu deinem
Ja. Da ist aber nur so eine Schwelle, ehrlich, wo ich immer denke.
Ja, ja, verstehe.
Also ich weiß nur, dass bei meinem Zeug schon schwer. Und wenn ich jetzt Kunden auch noch, also den Bot direkten Zugang auf eine Kundenwebseite oder zulasse, fühlt sich irgendwie noch spooky an, finde ich.
Ja, aber ich glaube, ehrlicherweise, du bist ja genau wie ich, Hardcore-Facebook-User der ersten Stunde sozusagen bis heute noch. Und ich meine, wie viel Mal hast du, also ich habe schon öfter einen Zugang über Facebook freigegeben.
Aber Social Media ist noch was anderes, als wenn du jetzt irgendwie von einem B2B-Kunden jetzt Zugänge hast und da jetzt in den Blog was reinpostest, finde ich zumindest für meine.
Das stimmt, ja. Also das hat sie, also ich weiß jetzt nicht mehr ehrlicherweise, ob sie das erklärt hat, aber es ging tatsächlich darum, den gesamten Prozess zu beleuchten bis zur Veröffentlichung. Mhm. Weil es ja auch darum ging, was waren vorher für Ressourcen gebunden und jetzt, was war nachher da gebunden. Und es war halt einfach so, und das war ja das Fazit von ihr, oder das war ja auch der Aufruf und der Appell von ihr, wirklich drüber nachzudenken, kann ich damit tatsächlich irgendwas effektiver machen, besser machen, schneller machen? Nur dann macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Aber die Prozesse, die sie, es waren mehrere, es war nicht nur der, das hat sie einfach grandios dargestellt. Hat richtig Bock gemacht, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, die Fragestellung ist natürlich auch super. Andererseits drehe ich mich auch immer im Kreis und denke, ja, wenn ich mich damit nicht beschäftige, werde ich nie erkennen, für welche Fragestellung ich denn die Sachen einsetzen kann, weil ich ja den Background nicht habe. Also,
genau.
Also schon um forschen, aber auch kommen, loslassen, wenn man merkt, dass es zu viel Zeit kostet. Ne?
Und um auf das Wissen zu kommen, das ich nach dem Vortrag hatte, hätte ich autodidaktisch irgendwie einen Tag gebraucht. Mhm. Und das ist ja der Mehrwert von dem Vortrag. Genau. Ja. Und das war super geil. Und der nächste war dann Georg Neumann. Habe ich überlegt, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin? Weil da ging es KI jenseits von Sora und ChatGPT, also Bild, da ging es um Bildgenerierung oder Grafik, generell Grafik-KI. Und das ist jetzt ja nicht so meine Baustelle, in der Agentur schon auch, aber da haben wir eigentlich diese Adobe Suite und da ist ja auch viel KI drin mittlerweile und die Kolleginnen setzen das auch ein. Ich habe da jetzt so keinen Bedarf gesehen, aber der Vortrag war genauso gut. Also der war mindestens genauso, also nee, nicht mindestens, der war genauso gut, weil es war jetzt nicht so viel, dass ich, also da hatte ich jetzt nicht Lust, was auszuprobieren konkret. Aber was der Georg gemacht hat, der Georg war, das war relativ schnell klar, nach 5 Minuten für mich, dass er ein absoluter Experte ist in diesem Segment. Also wirklich auch hart da im Wind, die Nase im Wind hat. Und was er halt gemacht hat, und das fand ich sehr cool, der hätte ja jetzt ja zeigen können, was alles geht in den neuesten Tools, wie geil die Bilder sind und die Videos und wie easy die Prompts sind und sowas, ja. Das hat er auch gemacht in Teilen, hat natürlich auch ein bisschen Lust gemacht und er hat natürlich das gemacht, was du in so einem Grafikvortrag immer machen kannst. Er hat das Publikum immer wieder mal aufs Glatteis geführt. Ja. Mhm. Also er hat gesagt, ist das jetzt KI oder echt? Und die Leute haben abgestimmt wie die Wilden. Und nachher hat er gesagt, es war alles KI. Ja. Dann hat er Bilder gezeigt und ich fand es aber auch wahrnehmungspsychologisch, war das sehr nah am Storytelling, weil er hat zum Beispiel auch gezeigt, welche groben Fehler wir in KI-Bildern nicht erkennen, wir Menschen per se. Ein Beispiel, er hatte sich selber auf so einem Rodeo-Pferd, das gerade so, wie sagt man, da so ein Männchen macht. Ja. Also er sitzt da drauf und das Pferd steht nach oben und hat alle gefragt, ist das echt? Natürlich war klar, relativ klar, dass er nicht der Reiter in Wirklichkeit ist. Aber erst im zweiten Mal hat er gesagt, fällt euch da irgendwas auf? Und es war komplett Ruhe im Raum. Ne? Fällt euch an dem Bild nichts auf? Und dann sagt er, guckt mal genau, das ist ein T-Rex-Pferd. Guckt euch mal die Vorderläufer an. Ja? Das war ja in der Luft, weißt du? Und dadurch, dass das in der Luft war, die Vorderläufer waren so kurz, wenn das Pferd nach vorne gefallen wäre, wäre das auf den Boden gekrochen mit dem Gesicht, ne? Also mit der Schnauze. Ja, also solche offensichtlichen Fehler hätte man nicht erkannt. Aber er hat sehr gute Tipps gegeben, wie man KI-Bilder erkennt. Hat er sehr viele Beispiele gezeigt. Und was ich am aller coolsten fand in dem Vortrag, also er hat auch gezeigt, was geht heute schon, wo geht's hin, was ist zu erwarten. Und man hat sofort gemerkt, er ist ein absoluter Crack in dem Thema. Aber was ich am allercoolsten fand, war, dass er konkrete Beispiele aktuell aus dem Business gezeigt hat. Also zum Beispiel hat er gesagt, achtet mal drauf, Africola macht alle Brandbilder mittlerweile mit KI und schreibt es unten ins Bild. Ihr werdet von Africola keinen Anzeigenmotiv, kein Videospot oder sonst mehr was sehen, der nicht mit KI gemacht ist. Ja, als eine Marke, die das tatsächlich schon umsetzt. Dann hat er zum Beispiel gesagt, H&M, hat er erklärt, wie H&M heute die Shootings macht und wie sie früher gemacht haben. Und das war so wieder dieses Hennessen-Ding, vorher, nachher, wo ist eigentlich die Effizienz, wo ist eigentlich der Gewinn in dem Prozess? Ja? Und das fand ich sehr cool, dass die beiden das so beleuchtet haben. Bei H&M ist es so, dass der Georg gezeigt hat, dass die immer, die haben noch echte Models, Aber die machen halt ein 360-Grad-Shooting von dem Model. Und das war's. That's it. Und den Rest macht die KI. Also in das Kleid, in der Szene. Aber steckt noch ein echter Mensch drin. Und da hat er gesagt, das ist aktuell das Nonplusultra, was grafisch geht. Aber das wird nicht mehr lange so sein. Und dann hat er zum Beispiel noch hergeleitet, dass im Moment, und jetzt weiß ich die Zahlen nicht mehr, ich sage jetzt mal 70%, ich glaube, es war deutlich mehr, ich weiß es aber nicht mehr, 70% aller Szenenfotos auf Temu zum Beispiel mit KI gemacht sind. Hat er auch hergeleitet und so. Und ich fand, das war so schön, die Brücke von dieser grafischen Welt, die durch KI entsteht, hin zur realen Welt, die jetzt schon umgesetzt wird. Ja. Das hat mir richtig gut gefallen.
Also zwei Fragen hätte ich da mal, weil du ja nun aus dem Bereich auch Katalogwelt kommst, hat man zumindest mal drüber geredet. Ich meine, für dich hat es ja eine Relevanz, ne? Wenn jetzt H&M jetzt 3D-Models macht irgendwie, die sie dann hinterher AI rendern können, dann ist das natürlich Katalogware. Sicherlich eine andere Herangehensweise, als ihr das jetzt früher gemacht habt irgendwie. Ändert sich da was in dem Business-Katalog, sage ich mal? Und die zweite Frage wäre, weil ich nehme jetzt gleich zwei Fragen mit rein, weil habe ich von dir gelernt, das macht man so.
Ja, cool. Ja.
Inwieweit ist es so, dass du, also in welche Richtung würdest du gehen? Eher Authentizität für bestimmte Sachen oder AI? Ich glaube, für eine Richtung, naja, man muss sich nicht entscheiden, aber eine Richtung wird mächtiger werden. Was denkst du, was dauerhaft mächtiger wird?
Also erste Frage, wir haben gerade einen großen Katalogauftrag verloren, weil der Kunde uns in höchster Wertschätzung im persönlichen Gespräch gesagt hat, dass in seinem System, in das er seine Produkte einpflegen muss, also ich möchte jetzt nicht mehr dazu sagen, damit nicht klar ist, wer es ist, ja, aber es sind, da gibt es ein großes System, wo das alles eingepflegt wird, das auch nicht im Haus von dem Kunden gehostet wird, sondern er ist sowieso so da Kunde und die ihm jetzt gesagt haben, okay, den Satz und diese Shooting, das Arrangement und so weiter macht jetzt die KI. Und wir haben mal ein paar Testläufe gemacht und das funktioniert scheinbar gut. Also ich habe es nicht gesehen, aber der Kunde sagt, es tut uns wahnsinnig leid, wenn man euch viele Jahre vertraut und auch in größter Wertschätzung sagen wir Tschüss, aber es ist halt einfach sehr viel günstiger und schneller. Und da habe ich natürlich keine Argumente. Das heißt, hat das Auswirkungen auf uns? Auf jeden Fall. Es gibt noch komplexe Katalog- und Printprodukte, wo ich der Meinung bin, das wird auf Dauer noch, also vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren noch nicht umzusetzen sein, aber irgendwann vielleicht auch. Ja. Und hat auf jeden Fall einen erheblichen Einfluss auf uns, auch als Agentur. Und zum Zweiten, die zweite Frage, und da bin ich bei Georg, der gesagt hat, im Kontext, so habe ich es zumindest verstanden, geht es halt dahin, dass du genau diesen Unterschied nicht mehr spürst. Also die KI-Grafikumsetzung ist dann gut, wenn du einfach gar nicht mehr merkst, ist es authentisch oder nicht. Und ein Tipp, den er da gegeben hat, und das war wirklich überraschend, also das war wirklich augenöffnend, er hat gesagt, viele KI-Detektoren versagen bei Bildern zum Beispiel, aber ihr könnt oft das KI-Bild daran erkennen, dass es einfach zu perfekt ist. Ja, dass es zu authentisch ist, dass es zu echt ist. Meistens Zähne, Hände und so weiter. Ja. Also das fand ich einen sehr guten Tipp. Und dann hat er Beispiele gezeigt aus aktuellen Kampagnen von großen Unternehmen, wo Menschen durch irgendwie den Grand Canyon gewandert sind oder so. Und es war also ich hätte geschworen, das ist ein echtes Bild. Ja. Und es war ein KI-Bild und hat dann die Merkmale vergrößert und gezeigt. Und er hat natürlich auch gesagt, 99% der Menschen outside dieses Raums hier würden das Bild als authentisch anerkennen und würden nicht merken, dass es KI ist. Und es macht ja dann am Ende auch keine Rolle mehr. Er hat auch, glaube ich, sogar wörtlich gesagt, es interessiert mich ehrlicherweise auch nicht, ob es ein echtes Bild ist oder ein KI-Bild. Es gibt eben gute Bilder und schlechte. Ja. Und wenn ich als Konsument und ich als Kunde sozusagen das Gefühl vermittelt bekomme, dass ich vermittelt bekommen soll, ist es eigentlich egal, ja.
Aber ist denn nicht also, ich meine, du bist ja nun Storyteller. Das beleuchtet ja irgendwie, dass ich eine Story habe, die meinetwegen ein Blogpost ist, eine Werbeanzeige ist und dann basiert das auf dem Vergessen der Menschen. Aber wenn Leute an der Marke hängen, ein bisschen länger, dann sind ja so eine Wege von, okay, ich habe jetzt hier, meinetwegen, ich mache jetzt hier so ein Bild vom Grand Canyon und laufe da durch und dann treffe ich irgendeinen und der spricht mich darauf an, 2 Jahre später. Und ich sage dann, Grand Canyon war ich noch nie, also bin ich noch nie gewandert irgendwie, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Da entsteht ja ein Bruch in diesen Geschichten, die du erzählst, der ja schon dazu führt, dass du einen massiven Vertrauenseinbruch haben könntest. Und meinst du nicht, dass der sehr kriegsentscheidend sein könnte für die Zukunft?
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, da verwechselst du jetzt, oder ich habe dann zwei Sachen verwechselt. Nicht authentisch zu sein oder beziehungsweise Bilder mit KI zu machen, gute, ausdrucksstarke, emotionale Bilder oder auch Posts und andere Sachen, heißt ja nicht zu lügen. Also wenn ich mich jetzt sozusagen ins Basecamp vom Himalaya stelle mit so einem Anzug und im Schneegestöber und in zwei Jahren spricht mich einer an und ich sage, war ich nie, dann ist es ja gelogen. Und dann ist meine Story ein Stück weit auch im Eimer, ja, weil bin ich nicht authentisch. Aber das muss ich ja nicht machen. Ich kann aber ja trotzdem sozusagen Bilder generieren, die zu meinem Leben und zu meiner Geschichte passen. Das ist natürlich, das verstehe ich unter authentisch sein. Nicht sozusagen nicht irgendwas vorspielen, was es nicht gibt. Oder eben nur im Kontext dann zu sagen, okay, nee, ich habe damals für einen Kunden eine Himalaya-Story gemacht und habe mich da rein platziert, wäre für mich auch noch okay, ja. Aber wenn ich dann wirklich sage, okay, ich habe einfach nur Sachen gemacht, ich stand mit meinem Cadillac da in Miami vor, weiß ich was, ja, vom Golden Nugget und dann fragt mich einer, ich war nie da, dann klar, dann ist das nicht authentisch.
Ja. Mhm. Okay.
Ja. Fand ich cool. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen Gas geben, sonst dauert es zu lang. Ich würde einfach noch sagen, wen habe ich noch besucht? Daniel Döge. Ich werde noch zu einem gleich was sagen. Daniel Döge, Agenturen in der KI-Transformation. Chris Weidner hieß der. KI-Relevanz, wenn ich die KI nicht kann, kennt, kannst du einpacken. Fand ich einen geilen Titel. Ja. Wen habe ich noch besucht? Ich war auf jeden Fall noch beim Michael Weckerlin. Mhm. Weil ich weiß, dass er auch immer geile Beispiele mitbringt. Und ich war noch bei Martin Schiele, Content Chaos oder Kontrolle, KI als Hüter unseres digitalen Ichs. Und ich will noch zwei Sachen kurz rausholen. Dem Michael Weckerlin habe ich schon sozusagen virtuell gratuliert. Grüße an ihn, wenn er zuhört. Mr. SEO, für euch da draußen, wenn ihr ihn nicht kennt, das ist der Herr mit dem Hut, der immer auf den Konferenzen rumläuft. Ein ganz netter Typ, sprecht den mal an. Wen ich exemplarisch gut fand, und das ist natürlich wieder so eine spezielle Perspektivsache, war Daniel Döge mit dem Agenturen der KI-Transformation-Ding, weil da ging es um die ganzen Themen, die uns natürlich beschäftigen, wenn du Agenturinhaber bist, ja, also Abrechnungsmodelle. Der hat zuerst mal die Frage gestellt, für was steht eigentlich eine Agentur? Fand ich geil, ja. Und dann hat er gesagt, steht die für Bilder, für Grafiken, für Text, für sowas? Nee, die steht für Exzellenz, für Know-how, für hohen Service. Ja, und für solche hat das auf die Ebene gebracht und hat gesagt, okay, Durchschnitt kann jetzt jeder. Das heißt, als Agentur musst du jetzt irgendwie die Spezialisierung suchen, ja, und musst da wirklich richtig gut werden. Und solche Sachen, und das war natürlich für einen Agenturmenschen wie mich, es war auch voll, fand ich geil. Und ich fand auch seine Vortragsart geil. Er hat im Prinzip schwarze Folien gehabt mit einem Bild und einem Wort meistens. Also folientechnisch, wenn du dir die Folien anguckst im Nachgang, kannst du kaum was rausziehen, also wenig. Das war sehr viel Tonspur, fand ich aber irgendwie sehr cool. Und und dann wollte ich noch rausziehen, Chris Weidner. Also ich kannte die alle nicht. Ja, und ich fand sie alle richtig geil. Und der hat halt sehr geil nochmal so ein bisschen aufgedröselt. Was ist denn jetzt eigentlich GEO oder AEO oder wie du es überhaupt nennen willst? Und hat dann sehr fein auseinandergedröselt, welche Kriterien sind denn schon bekannt, die Ranking-relevant sind jetzt in KI-Modellen, ja? Was könntest du jetzt machen? Was ist eine semantische Präsenz? Was ist Irrelevanz für diese Modelle und so weiter und so fort? Also das fand ich richtig geil. Ja. Und da habe ich auch sehr viel mitgenommen, was ich dann ins Team nochmal geteilt habe bei mir zu Hause und auch sehr viel mitgenommen, wo ich persönlich auf jeden Fall nochmal reinlesen will.
Und wie war jetzt aber Sachen, das Kriterium? Weil von vielen habe ich ja jetzt irgendwie schon auch bei Podcast-Recaps und so gehört, dass es im Großen und Ganzen auch bei der Campix nachher darum ging, wie nennen wir denn das Pferd jetzt irgendwie? Also viele diskutieren ja, probieren ja
Geo,
SEO umbenennen. Ja. Wie macht ihr es denn? Ja. Nennt ihr es weiter SEO? Nennt ihr es Geo? Nennt ihr es LLM-Optimierung? Was macht ihr denn?
Also im Moment heißt es noch SEO bei uns.
Weil?
Aber gibt's da Gründe SEO? SEO ganz einfach, weil sich, glaube ich, noch kein Branchenbegriff, kein nichts etabliert hat. Die Frage ist ja nicht, was hat sich bei uns etabliert, bei denen, die auf der ICANN waren? Mhm. Die Frage ist ja, was versteht mein Kunde? Der Wurm muss ja den Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja? Und deswegen, gleichwohl diskutieren wir mittlerweile jeden Tag mit Kunden über das Thema. Ja? Und deswegen war der Vortrag auch so wertvoll, weil er auch noch mal ein paar Dinge runtergebrochen hat. Also was war vorher das Ranking-Kriterium, was ist jetzt das Ranking-Kriterium? Was ist sozusagen die alte SEO-Arbeit gewesen und was ist die neue SEO, GEO, AEO, whatever-Arbeit? Ja? Und das Erkenntnis, es wurde eigentlich über den Vortrag immer klarer, dass, und das hat es auch auf einer Folie zum, relativ zum Schluss stehen gehabt, da stand drauf, mach deine fucking SEO-Hausaufgaben. Ja? Also, dass du viele Dinge, die du bisher im SEO schon gemacht hast, auch heute weiterhin machen musst. Was ich sehr cool fand, und da werde ich nächste Woche bei einem großen Kunden von uns aufschlagen und werde vor der Geschäftsleitung, die gesagt hat, wir brauchen da mal einen Vortrag, wir müssen da mal irgendwie sortieren, helfen Sie uns mal, mhm. werde ich denen nochmal erklären, warum SEO nach wie vor eine Relevanz hat. SEO, wie SEO ist, ja, weil ich glaube, dieser Weg, Mensch sucht bei einer Suchmaschine, respektive Google in dem Fall jetzt, sucht bei Google, sieht ein Ergebnis, klickt drauf und kommt auf meine Seite. Dieser Weg verliert eindeutig an Bedeutung, aber er verschwindet ja nicht. Punkt 1. Punkt 2, wie soll die Maschine, die KI, dich gut bewerten, wenn du in den Ergebnissen nirgendwo bist? Sie hat ja auch nur digitale Assets, also die KI, ja. Die guckt ja auch nur nach. Interessant und sehr spannend war eben dann, dass er in seinem Vortrag genau nachgewiesen hat anhand von amerikanischen Studien, wo die ihre Ergebnisse herholen. Teilweise 1:1. Also ich will es jetzt nicht durcheinander werfen, weil ich gerade habe es gerade nicht hier liegen, aber ich sage jetzt einfach mal so, KI-Modell 1, 40% aller Ergebnisse 1:1 von Wikipedia übernommen. KI-Modell 2 von Reddit, KI-Modell 3 aus Blogs, aus Reddit und Wikipedia und YouTube. Also er hat 1:1 nachgewiesen, wo kamen die Ergebnisse her. Und das war total spannend, fand ich. Ne? Und das bedeutet, in der Konsequenz kam dabei raus, mach weiter deinen SEO-Scheiß, weil SEO wird sowohl für KI-Ergebnisse wie für die klassischen SEO-Positionierungen nach wie vor wichtig sein. Zweitens, SEO-Tätigkeiten, die du bisher kanntest, sind auch relevant für die neuen Wege. Und Erkenntnis 3, beide Disziplinen haben ihre Relevanz. Es wird einfach viel diverser. Menschen werden auf viel verschiedeneren Wegen suchen. Und ich meine, ehrlicherweise hatten wir das ja schon. Wo suchen Leute ein Produkt? Meistens bei Amazon. Gut, Google hat massiv da reingegeben in den letzten Jahren. Das wissen wir ja, um auch in der Produktsuche wieder stärker zu werden. Aber es gibt eben verschiedene Destinationen. Wo suchen die Kids heute? Meine Töchter, zumindest die Jüngere, sucht auf TikTok. Ist so. Also es gibt verschiedene Systeme und Plattformen, wo Menschen suchen und das müssen wir eben berücksichtigen. Und das kam in dem Vortrag sehr cool. Es waren sehr viele Folien, es war sehr viel Text, aber es war trotzdem gut konsumierbar und das Daumen hoch. Also das war toll. Und jetzt, um da mal so ein bisschen jetzt hier nach einer halben Stunde einen Haken drüber zu machen, muss ich sagen, ich war komplett beseelt am Ende von dem Tag, weil ich hatte 6 oder 7, ich weiß nicht, wie viele Slots das insgesamt waren. Ich war auch relativ platt in meinem eigenen Vortrag am Ende, weil ich war voll bis oben hin, ja. Aber trotzdem war ich total dankbar, weil es waren neue Menschen, es waren neue Vortragsstile, es waren sehr viele Insights, die mir neue Perspektiven gegeben haben. Ich war mega happy. Also wirklich, ICANN für mich definitiv fest im Kalender für nächstes Jahr, wenn sie wieder stattfindet. Format genial.
Fand ja, ich super. Sie wird stattfinden und ich freue mich ja auch darüber. Weil ich wähle natürlich die für das Programm die Speaker teilweise aus, weil ich sie kenne, wie dich jetzt meinetwegen. Aber die meisten, muss ich sagen, gerade die ich neu reinhole, sind schon Leute, wo es ein bisschen Blackbox ist, ne? Wo ich schon ein bisschen natürlich den Social-Media-Kanälen folge, sehe, was die machen und da ein bisschen ableite, wie gute Reputation die haben und was die da rüberbringen können. Und mich freut es natürlich, wenn das denn wirklich auch der Fall ist und dass so ein alter Hase wie du das denn auch als Mehrwert ansieht. Weil ehrlicherweise aus der Veranstaltersicht ist ein bisschen auch ein bisschen Glück mit bei, ne? Weil wir waren jetzt nie so, dass wir uns die Slides vorher zeigen lassen, weil man weiß ja auch nicht, was die neben den Slides noch erzählen. Gerade wenn du sagst, irgendwie schwarze Folie, ein Wort drauf, was willst du denn da beurteilen? Da geht es ja nur um die Wörter, die er dazwischen sagt und die kann er ja nicht vorher skripten. Deswegen freut es mich total, dass dass dich das so abgeholt hat und dass vor allen Dingen auch das kleine Format, was ja so angesetzt war, war bei der ersten ICANN ja auch so, dass wir so 100, 120 Leute sind und eigentlich damit sehr zufrieden waren, dass das auch ja wieder auch so kommunikativ war und so einen Kuschelfaktor hatte, fand ich.
Ja,
so
habe genau ich es auch
empfunden und ja, schön, dass
es bei dir auch so war. Genau so habe ich es auch empfunden. Also ich war 100% zufrieden. Es waren so auch die kleinen Dialoge möglich. Es war da, also ich habe auf der ICANN, und wir werden ja gleich noch dazu kommen, warum es bei der Campix bei mir nicht so war, auf der ICANN deutlich mehr persönliche Gespräche geführt als auf der Campix. Aber gleichwohl war es auch da schon so, und das ist vielleicht so ein bisschen die Überleitung auch, dass Leute auch im Vortrag, das war glaube ich sogar Daniel Döge, der im Vortrag sagte, ah ja, da gibt es ja dieses Jung und Young da hinten, der Young ist nicht hier, aber der Jung sitzt da hinten. Wie ist denn das dann hier morgen mit der Campix, so und so und so. Also ich war dann direkt schon eingespannt ins Team, ja. Und so haben die Leute auch ein bisschen gelacht, die mich kannten. Also ja, Kuschelfaktor würde ich sagen, kuscheln auf sehr, sehr hohem Niveau, technisch und inhaltlich. Mhm.
Okay, dann haben wir den Tag ja abgefrühstückt, mehr oder weniger. Mhm. Wie lief denn der Abend ab? Dann ging ja das erste Networking los. Viele haben uns ja gefragt immer, okay, ist denn da was organisiert? Und ich sage ja immer, wir organisieren da nichts und dennoch findet was statt. Und so ist es ja auch. Eigentlich sind die Terrassen immer voll und es wird geschnackt. Wie war es bei dir? Warst du platt und bist aufs Zimmer oder hast du dich dann auch unter das Volk gemischt?
Ja, bei uns war es tatsächlich so, dass, und da gehen wir die Grüße raus an den Daniel Weimann, ich glaube, die meisten kennen ihn, dass er natürlich da schon wieder was organisiert hatte für abends. Und
ach, war das dann der auch, Grieche?
Ja, genau. Ja, okay. Er dann auch gefragt hatte, ob wir, meine Partnerin war ja mit, die Heike, die ganzen 3 Tage, was auch sehr schön war. Und dann hat er gefragt, habt ihr Bock, da mitzufahren? Wir fahren mit dem Großraumtaxi und so. Und dann ist man, das ist ja nicht wirklich weg, das ist ja um die Ecke. Mhm. Ja, aber wir sind dann da hingefahren und das war einfach, ja, also das war auch nochmal richtig schön. Da waren Leute dabei wie Barbara Lampel oder Martin Witte oder Heike Neubert und ihr Mann. Und also das war richtig schön. Da haben wir, und ich fand es so cool, dass ich dann später, also auch da, das waren vielleicht, keine Ahnung, 20 Leute. Mhm. Und später haben sich dann welche abgesondert und haben dann hinter mir quasi, und deswegen konnte ich das hören, die einzelnen Vorträge nochmal besprochen und rekapituliert. Und das war so, ich habe nochmal eine Perspektive bekommen und habe gemerkt, die waren alle echt zufrieden. Also zumindest habe ich das so rausgehört. Und das fand ich auch richtig schön. Ja.
Okay, na dann lass uns mal zur Campix
kommen. Ja, dann sind wir nächsten Tag in die Campix gestartet. Ja. Da habe ich um 8.45 Uhr vom Bob einen Anruf gekriegt. Wo bleibst denn du, Mensch? Bin ich dann in den Raum gechattet, aber da war ja noch, also war ja dann erstmal die große Eröffnungskeynote von unserem lieben Professor Mario Fischer.
Hast
Professor
du die gesehen, Doktor. Oder hast du denn schon?
Ich habe die gesehen, ja. Ich war ja hinten auf der Bühne schon und habe die von hinten gehört.
Die ist ja heftig diskutiert worden jetzt hier in den Recaps.
Ja. Ja.
Gib mal kurz deine Perspektive.
Erstmal den Opener fand ich geil. Ja. Fand er richtig cool, wie er da als Maverick auf die Bühne kam. So. Am Anfang fand ich es cool. Mittendrin dachte ich mal so, es ist ein bisschen viel Bashing. Und zwar nicht nur sozusagen Gen Z-Bashing, sondern generell auch so, ja. Also so Generationen-Bashing. Mhm. Und da beziehe ich mich mit ein und ihn auch. Also ist gar nicht böse gemeint. Wenn ich jetzt die Campix rekapituliere in Summe mit meinen persönlichen Eindrücken, die ja auch noch kommen, dann passt es schon ganz gut, das Bild so. Also das meiste, was er so gebracht hat, passt schon irgendwie ganz gut auch in meine Perspektive. Also ich fand es vielleicht in Summe einen Tick zu lang, ja, aber ansonsten ja, weil gab halt was zu lachen, die Leute. Ich meine, ich hatte so den Eindruck, irgendwie hat er den Raum nicht so richtig aktiviert bekommen. Also die saßen noch relativ müde rum. So gegen Ende wurde es dann besser. Da waren die irgendwie ein bisschen wacher. Aber ja, ich fand's okay.
Na, was mir so reflektiert wurde, ist ja, dass viele junge Leute natürlich von vielen Sachen, die er gesagt hat, ein bisschen angepisst waren, glaube ich. Und dann ein paar Leute auch den Raum verlassen haben. Was ich schön finde, und das ist ja die einzige Perspektive, die ich so habe eigentlich als Veranstalter, es geht darum, das habe ich auch bei der OMR gelernt, für mich darum, Diskussionen irgendwie anzuregen. Und ich hatte vor einem Dreivierteljahr schon irgendwie mit Mario mal Kontakt und wir haben das mal besprochen, ob er nicht ein bisschen aus seiner Tätigkeit da als Professor an der Uni, so ein bisschen über die Generationen, er macht das ja auch schon viele Jahrzehnte, mal so Revue passieren lassen kann, wie so die Veränderung ist und welche Skills man eigentlich braucht in der Welt, die wir jetzt ja die ganze Zeit besprechen, die auch unglaublich schnell voranschreitet. Welche Skills brauchen wir denn und haben denn diese jungen Generationen überhaupt noch diese Skills? Völlig wertfrei und offen. Und dann habe ich es ihm auch überlassen. Also ist jetzt nicht so, dass ich bei Professor Dr. Mario Fischer mir auch die Slides schicken lasse und mir jetzt alles erklären lasse, sondern ja, ich lasse dann die Expertise laufen und das wird schon irgendwo hingehen, weil er die Erfahrung hat. Und ich, Ich weiß, dass jetzt eine Menge diskutiert wurde darüber. Manche waren ein bisschen pisst, manche waren auch schon angefixt, manche haben gar nicht verstanden, was es mit der Campix zu tun hat. Ich glaube, dass diese Diskussion cool war. Ich habe mich mega darüber gefreut, dass diese Diskussion angestoßen wurde. Und ich habe mich natürlich auch darüber gefreut, dass ja, wer ein bisschen zugehört hat, schon mitbekommen hat, dass das eigentlich der Kern von SEO ist und von allem, was wir machen. Dass dieses, wie arbeiten Menschen miteinander in Teams, wie kann man Silos aufbrechen, vielleicht die auch aus unterschiedlichen Altersgruppen bestehen, dass da eine Magie drin ist, das zu verstehen, nicht das zu lösen. Mario hat jetzt, glaube ich, nicht den Auftrag, das zu lösen, aber einfach zu sensibilisieren, dass die Magie darin liegt, dass Teams, egal ob groß oder klein, miteinander zusammenarbeiten können und dadurch effizienter werden in einer Welt, die sich ständig verändert. Das war vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, wieder so der Hauptauftrag. Und für mich ist der super aufgegangen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich liebe, es ist ein bisschen so wie der Parfüm-Influencer damals bei der OMR, der Fragrance. Der hat ja auch total für Aufruhr gesorgt, aber ja, eigentlich hat er uns nur den Spiegel vorgehalten und hat zur Diskussion angeregt. Ich liebe sowas und ich glaube, es ist Teil meines Jobs irgendwie. Ja, okay, dann bist du in deinem Raum und dann
ja, also,
war deine Campix beendet.
Dann war meine Campix sozusagen beendet, dann habe ich gearbeitet. Ich fand auch so, also ich fand es auch ziemlich nah am Kern, wenn man ein bisschen hinter die Worte gehorcht hat, die Mario gesagt hat, dann war das irgendwie so auch dieses, manchmal ist ja diese fehlende Toleranz für die andere Perspektive oft das Problem. Nicht das Tool, nicht die Technik, nicht das fehlende Produkt oder Dienstleistungs-Know-how, das haben die Leute alles, aber die können einfach nicht eine andere Perspektive antizipieren oder akzeptieren. Also die des Kunden zum Beispiel, ja, dass ich einfach mal drüber nachdenke, warum gefällt dem das nicht, warum kauft er das nicht oder so. Und das war so ein bisschen, also ich glaube, die rausgegangen sind, ich habe ehrlicherweise keine, also nicht viele gesehen, normale Fluktuation würde ich sagen, in so einem großen Raum, und ich saß ja ganz hinten, aber das war so das Kernproblem, würde ich sagen. Also die rausgegangen sind, das werden wahrscheinlich die sein, die auch generell ein Problem haben, Perspektiven zu wechseln oder das zu akzeptieren. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Disziplin. Ja, genau, dann ging es los. Dann wurde ja umgebaut. Kurze Pause, 15 Minuten. Ist auch immer ehrlicherweise eine Mega-Leistung, die da bringen, die Crew da im Hotel. Da einfach den Raum mal so auf links zu drehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und
Aus deiner Perspektive die Pausen, wir haben ja früher mal bei der Campix eine halbe Stunde Pause gehabt, jetzt abseits von der Umbauphase, haben jetzt irgendwie 20 Minuten. Ist das gut, ist das schlecht?
Ist das zu wenig? Ich finde die 20 Minuten gut, aber ich finde, und da kommen wir zum Thema, du hast mich jetzt schon ein paar Mal auf meinen Post angesprochen.
Den ich nicht verfasst habe, den du verfasst hast.
Genau, wo ich gesagt habe, manche Dinge haben mich erschreckt, manche Dinge muss ich nochmal drüber nachdenken. Also drüber nachdenken muss ich zum Beispiel. Damit meinte ich zum Beispiel dieses Generationending. Natürlich bin ich ein alter Sack, wie du auch, wie Mario auch. Also in der Branche sind wir, wahrscheinlich war ich der Älteste, der da war an dem Tag. Und das ist natürlich dann auch sozusagen ein Aspekt dieser Perspektivengewinnung. Aber ich fand schon, also es gibt ja, sagen wir mal so, ich habe das für mich so geclustert und festgestellt, es gibt so die Generation, ich würde jetzt mal sagen 40 plus. Und da sind wir an der hinteren Range, ja. Aber in der sind wir drin, wenn ich es jetzt einfach mal einteile. Ja. Und dann gibt es die Kategorie, ich nenne die jetzt mal 25 bis 40, weil 20 wäre vielleicht zu eng. Also sagen wir mal 25 bis 40. Und dann gibt es die noch jüngeren. Und was mir aufgefallen ist, und das waren ja die Nachwachsenden oder die Neuen, das waren ja früher so diese zweite Kategorie, 25 bis 40, die jetzt in den letzten 10 Jahren ins Business gekommen sind. Und ich finde, mit den Leuten habe ich einen sehr guten, lockeren Umgang, da finde ich auch die Kommunikation gut. Also das heißt, die Fragen, wann ist denn der nächste Slot? Oder also alles das, ich war ja sehr, sehr eng als Team damit eingebunden. Also all diese Sachen laufen dann normal ab. Die geben auch ein Feedback, die sagen auch, ich habe meinen Notizblock verloren, können Sie das mal durchsagen lassen oder ich schicke die dann irgendwo hin und solche Sachen. Das läuft alles auf normalem Niveau. Aber ich war wirklich erschrocken über diese ganz junge Generation. Und erschrocken meine ich wirklich nicht als Generationenbashing. Ich habe ja selber eine Tochter, die 17 ist und weiß, wie die sich verhalten. Aber ich finde, und ich und wenn ich das jetzt sage, muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht in die falsche Schublade komme. Aber ich finde tatsächlich, dass das, also ich habe mir überlegt, während der Campix hatte ich ja Zeit, habe ich mir überlegt, woran liegt das und was ist das, was ich da jetzt gerade spüre? Und ich glaube, das sind tatsächlich auch noch Folgen von der Pandemie. Denn das ist ja die Generation, die vor 5 Jahren vielleicht 12 waren, 11, 12, 13 waren, ja, die dann eine Zeit lang sozusagen Homeoffice, also Homeschooling und diese Sachen erleben mussten. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge Kommunikationskompetenz, soziale Kompetenz und so verloren gegangen. Also das ist mir zum ersten Mal, oder das ist eine falsche Wahrnehmung, aber es ist mir in der Massivität zum ersten Mal auf der Campix dieses Jahr aufgefallen, wo halt Leute wirklich völlig respektlos in der ersten Reihe saßen bei einem Vortrag und sich laut unterhalten haben und gelacht haben oder so. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute lachen, um Gottes Willen. Aber ich kann ja dann rausgehen, wenn es mich jetzt gerade nicht interessiert. Mhm. Ne? Und auch nicht die anderen Leute, die im Raum sitzen, sozusagen mit meiner Abwesenheit belästigen. Ja? Das ist ja okay, wenn einer das nicht will, muss er ja nicht. Aber es waren generell ganz viele so kleine Sachen, nichts Großes, wo ich aber dachte, wie respektlos ist das jetzt bitte gerade im Moment gegenüber dem Techniker, gegenüber dem Speaker, gegenüber den anderen Leuten, die hier im Raum sitzen. Und wenn ich dann geguckt habe, waren es immer irgendwie Leute, die gefühlt unter 20 waren. Und ich möchte die wirklich nicht bashen, also um Gottes Willen. Ja. Aber es war halt einfach so, dass es bei mir so angekommen ist. Ich habe einmal in einem Vortrag eine junge Frau gefragt, ich musste eine längere Zeit ein Technikproblem überbrücken und habe gesagt, ich gehe jetzt einfach mal rein und stellt euch doch bitte mal vor und sagt kurz, wenn ihr Lust habt und was ihr jetzt hier heute erwartet und so. Und dann bin ich da reingegangen und dann sagte sie so, ja, ich erwarte. Und dann sage ich, stellt sich noch vor. Ach, vorstellen muss ich mich auch. Ja? Also ich meine, es war vielleicht einfach ein Verständnisproblem, aber so die Art und Weise, es waren ganz viele kleine Impulse, die bei mir dazu geführt haben, dass ich gedacht habe, Alter, das ist irgendwie echt nicht schön einfach, ne? Ich komme also viel besser sozusagen mit der Generation, die davor lag, die vielleicht diese Covid- und Pandemie-Geschichten noch nicht erlebt hat, irgendwie besser klar. Ist auch war auch nicht immer so. Ne? Es gibt auch ganz viele nette und freundliche und normale, würde ich jetzt mal sagen, junge Leute. Aber ich hatte zum Beispiel auch ein Erlebnis, um das nochmal so ein bisschen zu unterfüttern, dass einer so einen ganzen Tag, und du merkst es ja, wenn du in einem Raum bist und du siehst die Menschen mehrfach, dann merkst du, der schwänzelt so irgendwie um dich rum, ja? Aber er hat mich nie angesprochen und er hat auch nichts gesagt, ich auch nicht zu ihm. Ja. Und abends habe ich dann gemerkt, okay, da war irgendwas konsumiert worden, whatever, sagen wir mal 2 Bier. Ja. Und plötzlich war er locker und easy und drauf und dann habe ich mich mit dem unterhalten. Hat er mich angesprochen, ja, du hast ja moderiert heute und das und das und das und das. Hat er mich auch kritisiert, fand ich auch gut. Aber ich habe gemerkt, okay, ohne ein bisschen Unterstützung hat er sich das nicht getraut. Und das ist ja auch vielleicht eine individuelle Sache, ja. Aber war auch so, dass ich über den Tag eher gedacht hätte, das ist ein unsympathischer Typ, der irgendwie so nur hier abhängt, weil er muss. Und abends gemerkt habe, okay, der ist eigentlich ganz nett und ganz locker drauf. So, und jetzt ist das ja was Zwischenmenschliches, was immer passieren kann. Aber mir ist es halt verstärkt in den Generationen aufgefallen.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch genau das, was ich auch bei Mario irgendwie erhofft habe, dass das rauskommt. Geht ja nicht, also die Generationen sind ja, jetzt gesetzt den Fall, es gibt diese Generationen. Es gibt natürlich sehr viele individuelle Menschen. Und genau. Vielleicht gibt es eine Kohorte, die da ein bisschen größer ist in den jüngeren Gruppen. Das mag schon so sein. Die Frage ist, was machen wir da draus? Was ich überhaupt nicht glaube, ist, dass die nicht flexibel sind. Viele tun ja so, als ob den jüngeren Menschen, egal wo es jetzt herkommt, nicht mehr anpassbar und flexibel wären. Die Frage ist nur, kommt denn von irgendwo der Druck, dass ein Hinweis kommt, ey, quatsch mal jetzt hier nicht so laut irgendwie, sondern könnt ihr euch vielleicht draußen unterhalten oder so. Also auch so, ja, irgendwie müssen wir ja die Leute auch durch Verstärkung von Druck von außen in eine bestimmte Richtung bekommen, die dann vielleicht wieder allgemein konformer ist irgendwie. Und dazu ist ja jeder aufgerufen, auch irgendwie was zu machen. Ne? Ich kenne eben und erwische mich ja auch dabei, dass ich manchmal mich nur aufrege über irgendwas. Aber eigentlich wäre es auch mein Job, vielleicht mal was zu sagen auf eine empathische Art, nicht den einfach anzuflauben und zu sagen, ey, jetzt pass mal auf hier und quatsch nicht, sondern auch vielleicht nach der Session, wo er irgendwie gesichtswahrend noch irgendwie abgefangen werden kann, nochmal zu sagen, ey du, vielleicht geht es doch anders, so ist doof. Und ich glaube, da kann man schon eine Menge bewegen, weil das sind ja nun mal die Menschen, die dann die neue Generation irgendwie im Online-Marketing auch teilweise abbilden. Und mit denen müssen wir ja umgehen. da einfach mit dem Finger und mit dem Knüppel draufzuhauen.
Nein, um Gottes Willen. Und ich will ja auch gar nicht sagen müssen, sondern wir dürfen mit denen umgehen. Und ich finde auch generell gut, dass die Leute da hingehen und sich weiterbilden und so. Ich hatte nur irgendwie so die Wahrnehmung, dass die Art der Kommunikation sich dramatisch verändert in genau dieser Generation, die da jetzt kommt. Und ich denke, meine persönliche Erklärung war eben diese, dass es vielleicht ein bisschen auch mit dieser Pandemie und so zu tun hat.
Ja, kann schon
die
sein.
Frage ist tatsächlich, wie geht man damit um? Und was ich noch sagen
wollte...
Und
jetzt stell dir mal vor, wenn ich jetzt hier irgendwie noch mehr Panels Plattform-SEO-mäßig reinholen würde von TikTok-SEO, da wäre die Kohorte noch viel größer von jungen Leuten. Und ich glaube, die haben dann nochmal einen ganz anderen Spirit, auch in so einer Oberfläche miteinander umzugehen, wo sich manche ältere Herren wie wir jetzt hier schon umgucken würden. Und dennoch ist vielleicht aber das die Normalität auf dieser Plattform. Und wir müssen uns da irgendwie anpassen.
Also und das ist vielleicht generell die Normalität. Und genau, und wir müssen uns da anpassen und dürfen uns anpassen. Und ich möchte nicht behaupten, dass der Umgang diese anderen zwei Kohorten, wie du das jetzt nennst, miteinander, dass der irgendwie besser ist oder so. Die verstehen sich ja auch, die jungen Leute. Aber es ist halt anders. Das ist mir aufgefallen, ja. Und da hatte ich so ein bisschen, also ich hatte ab und zu ein Akzeptanzproblem während der Veranstaltung, weil ich halt auch als Moderator unter Druck stehe und der Raum muss laufen und die Technik und die Adapter und das ist ja viel behind the scenes, was die Menschen nicht mitbekommen zum Glück. Dafür ist man ja auch da. Und das war aber schon so ein Punkt, der mir hängen geblieben ist, wo ich so als ein oder andere Mal, ich meine, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich habe ja auch eine besondere Perspektive. Ich stehe ja auf der Bühne oft mit in der Anmoderation, in der Abmoderation. Wir hatten oft Fragen in der App und so. Und dann siehst du ja den ganzen Raum. Und ich denke mir dann so, okay, was denkt der Speaker jetzt? Ja, wenn er dann so offensichtliche, wie gesagt, also Sachen sieht, die irgendwie nicht so schön sind als Speaker. Und ja, aber das war nur so ein Impuls. Und was ich aber gerne auch noch auf jeden Fall reflektieren wollte, war, und das ist jetzt auch eine offene Kritik an euch, an dich als Veranstalter, die du gerne aufnehmen kannst, weil es easy peasy zu behandeln wäre. Und ganz viele Leute danach jetzt wahrscheinlich nach dem Podcast sagen, also der Junge, weißt du, ganz ehrlich, der wird jetzt wirklich alt, aber es ist ja auch so, ja, das ist die Wahrheit. Aber was ich nicht verstehe, ich gebe dir erstmal ein Meta-Beispiel, ja? Oder euch. Das Meta-Beispiel lautet, ich fahre nach Kuba, ich denke so, Kuba ist komplett kaputt. Ja? Da ist alles kaputt, das ist eine ganz andere Welt. Aber was da richtig geil ist, sind die Ampeln. Da kriegst du erstmal steht die Ampel auf der gegenüberliegenden Straßenseite, was viel besser visuell zu erfassen ist, finde ich. So, erstens. Zweitens, da kriegst du an jeder Ampel angezeigt, wie lang die Phase noch dauert. Also es ist rot, da zählt ein Zähler runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, grün. So, finde ich genial. Hat die Sache viel einfacher gemacht, macht dich total entspannt. Du musst nicht permanent da hingucken und so weiter. So, kleines Beispiel aus der Welt. Jetzt kommt die Übertragung auf die Campings. Es gibt so viele kleine Dinge, die gut funktionieren und easy zu machen wären und die nicht gemacht werden. Beispiel, warum macht man nicht am Ende von der Pause, weil du eben die Pause angefragt hast, einen Gong? Den schönen alten klassischen Schulgong. Ich habe in diesem Jahr auf verschiedenen Veranstaltungen moderiert und war Speaker. 2, 3 davon hatten einen Gong, hatte zur Konsequenz, dass die Slots viel früher anfangen können, viel pünktlicher sind, viel weniger Betrieb in den Gängen ist, viel weniger störender Verkehr ist. Das ist eine easy Sache. Ja? Einfach zum festen Zeitpunkt in allen Räumen, bong, wissen die Leute, oh, jetzt geht's weiter. Ja? Also ich sag ja bewusst kleine Dinge.
Ja, alles gut.
Die aber den Ablauf extrem vereinfachen. Bei uns kam zum Beispiel im Raum Content unten noch dazu, das weißt du ja auch, du hast ja auch von mir Nachrichten bekommen, dass permanent die Tür aufstand, ja. Und das halt einfach als Moderator scheiße ist, wenn du da rüberläufst, machst die Tür zu, setzt dich hin, die mir geht wieder auf, ne? So. Das heißt, irgendjemand, der darauf achtet, dass dann in so einem Raum, wo halt Durchzug ist, bei uns war extrem Durchzug, weil ja hinten die Türen auf waren zur Freifläche, dass dann die Türen zugemacht werden, ne? Aber das hat einfach echt gestört. Ne? Und das sind so kleine Sachen. Du weißt ja, ich habe ja noch so eine generelle Buffet-Kritik. Das geht aber mehr so an die Caterer und nicht an dich. Da haben wir uns ja schon humoristisch drüber ausgetauscht, dass ich einfach der Meinung bin, ich verstehe nicht, warum geht man an Buffet ran und du weißt nie, was in den Behältern ist. Also warum stehe ich da vorne nicht eine Tafel auf und sage, hier, da gibt's A, B, C und D und im vierten Salat oder was weiß ich. Ja? So, und dann kann ich mich entscheiden, was ich will. Also ich laufe da immer dran vorbei und am Ende merke ich dann, oh Mist, das Letzte ist ja das, was ich gerne gegessen hätte. Ne?
Also, aber die Kritik ist ja, also ich verstehe die erstmal, aber hört sich so an, als ob keine Beschilderung da war. Es war schon eine Beschilderung da.
Ja, an den Töpfen.
An den Töpfen, überall. Was eher das Problem ist, ist, dass die Töpfe sich ja wiederholt haben und hätten mehr Schlangen aufgemacht werden können, weil das Essen identisch war an bestimmten Punkten.
Nee, das ist ein anderes Problem, aber nicht das gleiche. Also für mich ist einfach, dass ich, wenn ich als Schlange, egal ob ich jetzt eine oder zwei Schlangen daran gehe, dass ich einfach vorher schon weiß, was ich mir nehmen will. Und dann geht das viel schneller. Ne? Und
aber
das sind so kleine UX-Sachen.
Aber was wäre es jetzt gewesen, dass wir Schilder in groß noch, die über, also in deiner Augenhöhe sind, aufstellen?
Nee, da stand ja ein Tisch vorher. Einfach auf den Tisch eine Schiefertafel, da schreibst du drauf, was es gibt. Fertig. Also ich will jetzt auch nicht zu lange auf dem Thema rumreiten. Nee, mir geht es eher so drum, das erschreckt mich. Ich habe ja geschrieben, was mich erschreckt hat. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das sind so kleine Hebel. Ich verstehe absolut, dass Veranstalter sagen, ey, wir haben 1 Million Sachen am Kopf, ja. Und es muss alles klappen und es muss alles laufen. Und es ist manches schon durchorchestriert und manches ist, da haben wir die Erfahrung und manche Sachen sind alle neu. Aber es gibt halt so viele kleine UX-Hebel, finde ich, die komplett vernachlässigt werden, wo man einfach sagen könnte, mit ganz wenig Aufwand könntest du hier deutlich dich abheben vom Wettbewerb. Ne?
Ja, habe ich notiert.
Und das sind so kleine Sachen, das ist eher so meine Perspektive, weil wie gesagt, von den Vorträgen, ich würde jetzt ungern als Moderator Vorträge aus meinem Slot rausziehen, weil das fände ich unfair gegenüber den anderen. Einzig vielleicht zwei Leute möchte ich erwähnen von meinen zwei Tagen. Das war einmal der Reinhold Navrat. Ein Grüße gehen raus, den ich auch zum zweiten Mal anmoderiert habe. Und der kam halt an und sagt, ich habe keine, also kam sofort wieder Kai von der Technik und sagt, was hast du, Mac oder PC und Sound? Und er sagt dann, ich habe gar nichts. Ich mache den Vortrag Stand-up-Comedy-mäßig. Ja? Also ich gehe raus, ich brauche nichts. Das lenkt alles nur ab. Die Leute sollen mir zuhören. Das fand ich richtig stark. Und er hat es auch cool gemacht, muss ich sagen. Er hat ja seinen Case erklärt, wie er seinen, der macht ja so ein Stand-up-Comedy-Ding so ähnlich für Marketing, ne? Irgendwie. Also,
die Slam.
Und das, genau, ein Slam. Und das fand ich richtig geil. Also das war super. Und wen ich halt auch wieder grandios fand. Und er war übrigens der Einzige, der überzogen hat in meinen zwei Tagen. Weil kein Timer da war, genau, das wäre die nächste Kleinigkeit gewesen. Ich habe ja noch mehr hier auf der Liste stehen. Also, ja, das war der Sven Giebler. Grüße gehen raus, weil er ist einfach, er haut wirklich einfach unfassbar viele Insights raus. Und der Sven hat es zum Beispiel geschafft, Dinge, die der Olaf Kopp erarbeitet hat, Grüße an Olaf. Heute grüße ich mal den Olaf, sorry Marco, musste jetzt durch. Also der Olaf erarbeitet Dinge und ich schaffe die nicht zu konsumieren, weil das für mich zu komplex ist irgendwie, das kann mein Gehirn nicht. Also das ist... Ich steige da aus und das liegt mit Sicherheit daran, dass seine Intelligenz höher ist als meine. Da will ich gar nicht andersrum bewerten, ja. Also so würde ich das interpretieren. Ich kann viele Sachen da nicht lesen, die sind mir zu detailliert und zu tief drin und so. Das habe ich auch nicht die Zeit und die Lust zu. Aber es gibt ja viele Menschen, die ihm folgen und der Sven ist so einer und der hat vieles transformiert. Also zum Beispiel hat er den AIDA-Funnel nochmal nach Olaf Kopp neu aufgebaut. Mega geil. Also mega geil, ja. Also Olaf hat ihn neu aufgebaut und Sven hat ihn übertragen in seinen Vortrag und hat ihn erklärt. Und das waren so zwei Sachen, die richtig, richtig geil waren. Aber insgesamt war das Niveau auf der Bühne sehr hoch, sehr gut. Und ja, mehr möchte ich dazu den Speakern an der Stelle auch gar nicht sagen.
Ja, also ich habe ja in anderen Bereichen noch die Kritik gehört, irgendwie klar, mit wer wird SEO näher? Das habe ich nicht mal als Kritik so richtig empfunden, sondern es war halt so, die beiden wollen das halt nicht mehr machen. Ich verstehe auch die Beweggründe total. Ich bin in diesem Jahr jetzt ein bisschen überfordert gewesen. Es war natürlich für mich sehr, sehr spannend zu gucken, was passiert, wenn diese Lücke da ist. Wie gehen die Leute damit um? Also alleine die Erkenntnis, dass das jetzt zwangsläufig mal eine Lücke war, und wie die Leute jetzt darauf reagiert haben, ist ja eine Erkenntnis für mich, weil hätte ja auch sein können, dass einfach so durchläuft und einfach das vielleicht dem einen oder anderen zu viel war. Ist aber nicht, sondern es ist als Lücke empfunden worden und wir werden es natürlich nicht 1:1 ersetzen können, wusste ich auch schon im Vorfeld. Ich konnte durch meine Krankheit, habe ich aber den Fokus nicht so richtig hingekriegt, das auszufüllen. Aber für mich ist schon wichtig, dass wir das in irgendeiner Form besetzen mit irgendeinem anderen Format denn und auch mit einem Format, was nur, jetzt hast du wieder dieses Thema Alkohol ein bisschen mit ins Spiel gebracht vorhin. durch den, der die allen Mut zusammengenommen hat, um dich dann anzusprechen. Also ein bisschen scheint es ja ein Kommunikationsträger oder Beförderer zu sein. Aber wir hatten ja wirklich vor 2, 3 Jahren, kann ich mich erinnern, wirklich sehr, sehr viel Alkohol im Umlauf, auch durch Sponsorenware und so. Und da mussten wir schon ein bisschen aufpassen. Also es ist nicht so, dass ich da nicht schon Hinweise als Veranstalter gekriegt habe von Agenturchefs, die mir gesagt haben, ey Marco, ist super, dass du locker ist, aber pass ein bisschen auf, weil da, die Leute haben es nicht im Griff. Und das stimmt ja, wir haben ja schon ein paar Leute aus den Büschen da rausgeholt durch unsere Security und so. Und für mich war ja auch schon damals, als wir am Mögelsee waren, auch im Winter noch waren, der Garaus, dass irgendwie da das große Wer wird Seonär-Besäufnis abläuft und morgens findet die Chicorée da irgendein tot, irgendwie erfroren in irgendeiner Hecke. Ich meine, ein schlimmeres Bild kann man sich ja nicht vorstellen. Und also dieses Thema Alkohol, da müssen wir, glaube ich, einfach, das können wir nicht so eskalieren. Wir können es sowieso nicht so eskalieren, weil, das habe ich auch ein paar Leuten auf dem Event gesagt, es ist nicht normal, dass du in so einem Hotel so eine Veranstaltung wie Wer wird Seonär machen darfst. Und das ging jetzt auch nur die letzten Jahre, weil dieser Hauptraum, von dem du auch gesprochen hast, noch nicht renoviert war. Alle anderen Teile sind ja schon die letzten Jahre renoviert worden, nur dieser Hauptteil noch nicht. Und wenn der denn in der Renovierung durch wäre, dann wäre das Thema sowieso erledigt gewesen in der Konfetti-Stärke und so, die da jetzt gelebt wurde.
Also ich muss sagen, letztes Jahr... Das war schon heftig, ja. Das muss ich schon sagen.
Das fand ich noch nicht mal so heftig. Im letzten Jahr fand ich es recht human irgendwie.
Ich glaube, das war aber die Veranstaltung, die du meinst. Da gab es doch auch noch einen zusätzlichen Getränkesponsorwagen.
Ja, da war unglaublich viel Alkohol im Spiel. Auch eben umsonst irgendwie. Und da sind viele konnten anscheinend gar nicht damit umgehen. Und also ja, es lockert auf der einen Seite und macht manche Sachen ein bisschen leichter. Aber ich glaube, da haben wir auch eine Verantwortung. Da bin ich ganz froh, dass vielleicht jetzt auch nicht Wer wird Seonär dann immer stattfindet. Ich kann mich an Veranstaltungen erinnern, auch am Mögelsee, wo die Feiglinge, diese kleinen Klopfer da durch die Gegend geschmissen wurden. Also das haben wir nur Glück gehabt, dass der nicht einer vom Kopf gekriegt hat und mit einer Platzwunde da rausgegangen ist. Das ist schon schwierig. Aber wir werden diese Lücke füllen. Ich weiß noch nicht mit was. Wir haben ja jetzt ein Jahr Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. Aber irgendwas wird da kommen, was dann später zu Karaoke leitet oder zum Tanzen. Aber was natürlich auch sein kann, ist, wir haben über 50% junge Leute. Du hast gerade auch beschrieben, dass da junge Leute auch mit bei waren. Du hast gerade die Verhaltensweisen irgendwie auch ein bisschen angerissen. Ich glaube, dass da auch sehr viele Leute dabei sind, die einfach um 18 Uhr Dienstschluss haben und dann ins Hotel gehen. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die ich als Veranstalter auch realisieren muss, dass das auch nicht einfach so die alten Zeiten bleiben, sondern ich kenne ja die Diskussion auch in den Agenturen, was ist denn jetzt Dienstzeit und was ist nicht Dienstzeit und was ist Reisezeit und nicht Reisezeit. So eine Diskussion kannten wir früher gar nicht, sondern wir haben einfach den Mehrwert gesehen. Und das ist aber jetzt durchaus da. Und ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich mir einen Reim daraus baue, aber irgendwo in dem Zwischenfeld wird es stattfinden, in einer humanen, aber sehr auflockernden Umgebung. Aber jetzt sag mal nochmal, was mich mal interessieren würde. Du hast ja jetzt diesen Umbruch eigentlich auch in allen Jahren von der Campix so mitbekommen. Du hast gesehen, dass wir aus der SEO Campix die Campix gemacht haben, dass ich probiert habe, Content Marketing und andere Formate meinetwegen mit SEO zu verheiraten. Und meine Erkenntnis nach all den Jahren ist, dass das nur sehr bedingt funktioniert hat. Also es gibt diesen Klüngel von Content-Leuten und es gibt den Klüngel von SEO-Leuten. Und ich habe das auch mit Wer wird Seonär irgendwie nur bedingt geschafft, irgendwie die Leute zusammenzubringen, was ja eine Wahrheit ist, die sich in einem holistischen Ansatz gesehen für die Zukunft, also die setzt sich ja fort, diese Wahrheit. Die findet ja jetzt nicht nur auf der Campix so statt, sondern die ist ja vielleicht auch Teil des Agenturlebens, des Inhouse-Lebens. Hätten wir da was besser machen können? Hätten wir da ist das gescheitert? Wie würdest du das sehen, so aus der dritten
Position? Also ich glaube nicht, dass es gescheitert ist, aber jetzt konkret der Versuch, Content in dem zweiten großen Raum hat schon teilweise zu Irritationen geführt, weil wirklich gute Slots, gute Speaker teilweise einen halben Raum nur hatten, ne? Also halb leer war. Also wirklich, einige haben mich auch dieses Jahr wieder gefragt und gesagt, ist das normal, dass so leer ist, ne? Und es ist dann auch für mich als Moderator blöd, wenn ich sozusagen erklären muss, warum so wenige Leute da sitzen. Für den Speaker ist es blöd, für die Leute ist es eigentlich egal. Natürlich würden die auch lieber in einem vollen Raum sitzen. Teilweise hatten wir aber auch volle Räume. Interessanterweise waren die letzten drei Slots am Freitagmittag fast alle drei voll. Ne? Also das fand ich auch bemerkenswert, weil da ja deutlich weniger Leute noch auf dem Event sind. Also das mal so aus der Sicht, ja, der Raum war, glaube ich, für Content, also Content gleichzusetzen mit SEO, und SEO ist King und Content ist Queen, ich glaube, das ist gescheitert, weil einfach der Raum zu groß ist, den man dem Content dann an der Stelle einräumt auf dem Event, aber eigentlich ist es idiotisch, weil Content, ja, ist ja genau das, was wir optimieren, ja. Und was wir brauchen und was wir produzieren, auch jetzt wieder. Wir produzieren den ganzen Tag Content. Du produzierst sogar Content, wenn du selbst drüber nachdenkst über irgendwas. Produzierst du deinen eigenen Content, ja? Du denkst den ganzen Tag über was nach. Fahre ich links, fahre ich rechts, esse ich jetzt, esse ich nicht? Gehe ich auf die Toilette oder gehe ich nicht, ja? Oder warum habe ich denn das gemacht? Oh Gott, wenn ich jetzt das, was wird denn der Arzt sagen, ja? All die Dinge, du denkst den ganzen Tag Content. Also es geht immer darum, Mechanismen zu finden, um Kommunikation mit dir selbst oder mit anderen besser zu machen. Deswegen ist Content eigentlich sozusagen die Metaklammer um alles und müsste eigentlich viel mehr Raum einnehmen. Aber Fakt ist, in der Definition, wie es jetzt auf der Campix ist, ist es, also würde es durchaus reichen, ich habe das schon gelesen, deswegen rede ich vom Raum, was du geschrieben hast und hast du mir auch erzählt, dazu sagen, ich nehme dann einen von den kleineren Räumen, finde ich besser, Content da reinzupacken, dann ist diese Blase ein bisschen enger zusammen und nimmt nicht so einen dominanten Raum ein und ist dann zum Teil ja, halb leer, das war einfach nicht schön dann für die Leute. Generell, ja, da muss ich einiges verändern. Ich finde gut zu sagen, man macht einen internationalen Slot. Hast du ja auch geschrieben. Und ansonsten, ja, keine Ahnung, da bist du näher dran als Veranstalter, was man da noch ändern kann, was man ändern muss. Ich würde jetzt meine Prognose wagen, wenn es dieses Jahr SEO-Nähe gegeben hätte, wäre das wieder genauso geil gewesen. Also ich glaube nicht, dass das ein Generationending ist, weil da merkt man ja dann einfach, wenn die Leute abends ins Feiern kommen oder wenn die dann ein bisschen lockerer sind, dann wird es auch insgesamt lockerer. Dann findet auch vielleicht diese Verbindung der Generationen miteinander und dieser Austausch tatsächlich ein bisschen mehr statt. Ist aber kein Plädoyer für Alkohol. Ich trinke ja fast keinen, also so gut wie nie. Außer beim Seonär letztes Jahr. da habe ich es auch übertrieben. Das war irgendwie so eine Massenübertreibung, glaube ich. Ja, also insofern, ich finde schon, da muss abends was stattfinden, um die Generationen zu verändern oder zu verbinden.
Aber vielleicht auch die Themen miteinander zu verbinden. Ich glaube, genau, dass das eine super Möglichkeit ist, die Themen, genau, auch wenn es tagsüber vielleicht nicht so funktioniert, weil die Leute dann doch ein bisschen picky sind und sich dann doch in die Vorträge setzen, die dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, wo sie denken, dass die ihnen weiterhelfen. Selbst wenn es da so ist, dass wir sie abends zusammenbringen können, damit die sich einfach kennenlernen. Weil ich glaube, das bleibt die Basis, dass du dich auf irgendeinem Weg kennenlernst, auch wenn es mit Hilfe von ein bisschen Alkohol ist, dass wir da die Formate irgendwie zusammenbringen. Und
ich würde, also was ich noch machen würde, ich habe aber keine Idee, wie es geht. Ja? Aber du willst ja einen Impuls von mir haben. Ich würde irgendwie versuchen, das Thema Netzwerken noch zu stärken. Also ich finde, fand auch sehr, auch noch an anderen Beispielen, die ich nochmal auf Topic erzähle gerne, aber nicht hier im Podcast, aber ich fand sehr, sehr bezeichnend, dass wenig Netzwerken stattfindet in manchen Bereichen. Also, dass die Leute mit ihrer Hood kommen, dass die in der Hood bleiben und dass die dann auch wieder fahren und dass die nicht so interdisziplinär sich vernetzt haben oder einfach mal mit jemand anderem gequatscht. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, ist es mein Eindruck. Aber du kannst das ja als Veranstalter aktiv fördern, indem du, keine Ahnung, was weiß ich, du machst Sitzplatz-Bingo oder sonst was. Also du hast eine Sitzplatznummer und du musst dich jetzt woanders hinsetzen. Punkt. Ja? Und dann sitzt du plötzlich neben jemand anderem. Verändert die Situation komplett. Oder whatever. Ich habe keine Ahnung. Es gibt bestimmt Möglichkeiten dazu. Aber ich finde so der Netzwerkcharakter, der darf noch gestärkt werden.
Ja, vor allen Dingen muss er mehr angeteasert werden. Ich glaube, wir hatten ja ein Netzwerkteil noch neben dem Bingo. Da habe ich aber auch gemerkt, dass du musst halt irgendwie ein Format finden, was du dann auch hart anteaserst, wo die Leute wissen, hey, da findet das statt. Ich meine, ein schönes Beispiel war jetzt diese Fun-Nummer mit dem Zoo-Streaming-Essen, wo ja manche Leute gedacht haben, das ist nur ein Fake und gar nicht wussten, dass wir da hinten irgendwie uns treffen. Und also das muss irgendwie härter angeteasert werden. Und das hat ja auch nur was mit Inhalt und Teasing zu tun und Seeding zu tun. Ja, eigentlich ist es genau dasselbe, als wenn wir Inhalte verbreiten im Netz. Nur, dass die Teilnehmer jetzt faktisch das Netz sind und wir das da verbreiten müssen. Und so sehe ich das auch. Ja, also das
wird das ist Storytelling, mein Lieber.
Ja, natürlich. Und alle,
der Held ist dein Besucher.
Alle, die jetzt hier zuhören und die dann noch Ideen in irgendeine Richtung haben und mir da helfen wollen, gerne die Anregung zu mir, weil ich verschließe mich da überhaupt nicht. Solange ich gesund bleibe und die Kraft dafür habe und ich habe jetzt so glücklicherweise das Gefühl, dass ich die Kraft wiederbekomme, dann bin ich der Letzte, der das nicht fördern will, sondern genau darum geht's. Also wenn die Leute alle sich miteinander verbinden und leiden müssen, weil es so mega anstrengend ist, aber dann habe ich einen guten Job gemacht, weil darum geht es am Ende.
Richtig, da bin ich 100% bei dir. Und eine Sache möchte ich doch noch sagen, fällt mir gerade ein, weil es für mich persönlich ein Highlight war, übrigens auch in meinem Podcast-Jahr dieses Jahr und generell auch, ich fand es halt unfassbar stark und schön und es war ein absoluter Gänsehautmoment, dass der Paul Lanzersdorfer auf der Bühne war mit dem Robert zusammen und mit dem Robert Bogner, seinem Kollegen, und einen Vortrag gehalten haben, die zwei ja auch noch live Heavy Metal gesungen haben oder Rock, keine Ahnung, was das war, ja. War auf jeden Fall geil. Ja, und dass er sich da auch überwunden hat, weil du eben das Thema Krankheit hattest, der geht ja raus mit seinem Long-Covid und wir haben speziell eine Bank, also Stühle hingestellt und so weiter und so fort und so um ihn gekümmert, aber er hat es gemacht, er ist rausgegangen, das fand ich richtig stark. Und übrigens, da war auch eine sehr hohe Toleranz. Ich habe ihn gefragt, ob ich das anmoderieren darf oder soll, hat gesagt, ja, ich habe es anmoderiert und ich habe tatsächlich gemerkt, dass da sozusagen grenzenübergreifend eine hohe Toleranz dafür da war, zu sagen, okay, wenn er jetzt wirklich runtergeht oder... Ja, das ist kein Problem. Also das hat mir gut gefallen. Ja,
ja, das ist ja auch Teil.
Es ist einfach wieder authentische Kommunikation.
Auch, ja, und Storytelling, ne? Also so.
Und Storytelling, genau.
Genau. Nee, passt da alles. Super. Ja, ich war jetzt auch, komischerweise hatte ich das Gefühl, dass es dieses Jahr sehr gut durchgeflutscht ist, abseits von den kleinen Punkten, die du jetzt auch gesagt hast, die hier auf meine Bucketlist kommen, auch, wo es aber leider nach 17 Jahren immer so ist, dass man darauf nächstes Jahr total achtet und dann sind wieder ein paar Sachen, auf die man die Vorjahre geachtet hat. Und dann hat man wieder das mit dem Arsch eingerissen. Aber ey, immer an, zumindest probieren, an der Perfektion zu arbeiten, das ist mein Auftrag. Perfektion gibt es sowieso nicht.
Und ja, und jetzt letzter Satz noch, damit du auch mit einem guten Gefühl rausgehst und auch übrigens der Bob und die Sabrina. Also das war schon, ich meine, ich habe ja viele Zeit mit euch jetzt erlebt und mit vielen Leuten, mit einem großen Staff. Jetzt warst du hier, hartes, enges Team, Boutique-Agentur plus Friends und ein paar befreundete Moderatoren, sag ich mal. Aber das habt ihr schon echt gut gerockt. Also man merkt von außen kaum, das haben ja auch die Leute gesagt, dass ihr deutlich weniger Leute seid oder so. Mein Dank geht da vor allem natürlich an Bob, weil ich auch am meisten mit ihm zu tun hatte. Und er immer, also der hat ja wirklich Nerven wie Drahtseile und ist da entspannt und so weiter und so fort. Also muss man schon auch mal ein Lob an euch sagen. Campix ist immer noch Campix, muss sich halt verändern und an die Zeiten anpassen, glaube ich.
Genau so, also wie alle Sachen, ne? Im Agenturgeschäft, im Eventgeschäft, in allem, was wir genau machen. Ich glaube, das ist aber auch die Stärke von dieser SEO-Community, abseits, wie wir jetzt die drei Buchstaben nennen. Ich glaube, die Menschen, die in diesem System irgendwie sind, die sind schon die Speerspitze von dem, was an Veränderung möglich ist. Also immer, wenn ich so in Unternehmen reingucke, dann denke ich, alter Schwede, da ist noch richtig Zement angerührt irgendwie. Und deswegen, also ich fühle mich in der Community immer noch sauwohl, auch in dem Content-Bereich, aber diese Felder zusammenzuführen, auch wenn nicht 50-50 vielleicht für die Mainstage, ich glaube, da können wir im nächsten Jahr noch eine Menge machen und die Internationalisierung zumindest für einen Track, glaube ich, das passt in die Zeit für zumindest die Lage, in der wir sind. Berlin ist nun mal ein internationales Pflaster. Wir haben wirklich eine Menge Leute, die hier englischsprachig sind, gerade im Berliner Raum. Und wir sind halt nicht Rhein-Main, Bayern oder Baden-Württemberg, sondern wir sind Berlin. Und da sind eine Menge Leute von großen Firmen, die halt wirklich native Englisch sprechen. Und die würde ich ganz gerne mit reinholen, wenigstens ein Angebot machen. Wir hatten ja vorher mal so eine Session, aber du wirst ja jetzt keinen aus dem, der englischsprachig ist, aus zur Campix locken, dass der als Teilnehmer zuguckt, wenn er eine Session irgendwie hat, die er sich anhören kann. Deswegen, wir probieren es mal.
Guck mal, wie viele Leute aus Deutschland fahren zur Brighton SEO. Mhm. Und es tut uns schon, glaube ich, als Branche, weil es war auch so ein Thema, das häufiger kam, dass das Selbstbewusstsein der deutschen SEO-Branche generell relativ niedrig ist, finde ich. Also im Punkt auf oder mit Blick auf den Stellenwert von der Disziplin, die sie jetzt hat, jetzt im Moment hat und vielleicht in Zukunft auch haben wird, im Blick auf KI und so weiter, Sichtbarkeit generell in Suchsystemen. ist es einfach unterrepräsentiert, das Selbstbewusstsein. Und da tut uns das gut, wenn wir ein bisschen internationalisieren. Und die Campix ist natürlich ein Motor der Branche, definitiv. Also ich habe es dir ja schon oft gesagt. Und es ist einfach so, meine Podcast-Gäste sagen zu 90%, ich bin in die Szene gekommen durch die Campix und Marco Young. Und das ist einfach ein Verdienst, den du hast und den der Event hat. Und da darf man auch mal einen Trend setzen und ein bisschen internationaler und größer denken, finde ich gut.
Zumindest kann man mal was probieren. Ich glaube, wenn ich für irgendwas stehe, dann ist es einfach mal ein paar Sachen auszuprobieren, weil ich nicht so einen Schiss davor habe. Okay, lieber Wolfgang.
Alles klar, mein Lieber.
Also ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Und
ich auch nicht.
Wir werden uns jetzt sicherlich in Bälde vielleicht mal wieder treffen zu allgemeinen Themen irgendwie und Jung und Young mal wieder fortsetzen. Ja. Wir müssen sowieso noch ein paar Sachen besprechen, was die Mitgliedschaft der Campix anbelangt. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, mir hat es wieder Spaß gemacht. Und bin ich jetzt nächste Woche dran mit Wayne? Oder? Also wir werden jetzt am Donnerstag...
Ich bin nächste Woche dran. Aber ich habe ja schon aufgenommen, sehr, sehr schönes Gespräch mit Grit Arndt Lauterbach, die kennst du nicht.
Nee.
Das war eine Empfehlung von einem anderen Gast, von Katharina Stapel, die gesagt hat, die Grit Arndt hat eine super Vita und das war auch so. Und ja, ich kann schon sagen, wer Bock hat, das zu hören, hört es euch mal an und bleibt mal bis zum Ende dran, weil da kommt noch am Ende, also da kommt noch ein bisschen Gänsehaut, jede Menge sogar.
Ja. Sehr schön.
Also ein tolles Gespräch.
Kommt erstmal noch Behind the Scenes am Donnerstag und dann kommt Wayne
behind
wieder.
Behind the Story macht
aber behind the Scenes. Aber es ist ja auch Behind the Scenes faktisch. Behind the Story.
Du bist heute Behind the Scenes. Ich sitze alleine hier im Studio. Genau. Für alle draußen. Er hat nach Minute 10 seine Kamera abgeschaltet.
So, ja, weil ich in dem neuen Büro jetzt merke, dass jetzt genau zu der Zeit, wo wir aufnehmen, die Sonne voll auf dieses auf die Kamera scheint hier.
Gesicht heißt das.
Nee, Kamera heißt das. Und die scheint zu warm geworden zu sein. Und jetzt hat die einfach die Hufe hoch.
Ja, hätte ich auch so gesagt. Aber es macht nichts. Ich bin auch froh, wenn du mir ins Ohr säuselst. Alles klar.
Alles klar. Tschüssikowski. Danke euch.
Tschüssi. Ciao. Danke. Ciao.